Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFPE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel »Wenn junge Kinder beißen – das Beißverhalten professionell begleiten«. Ja, im pädagogischen Alltag zählt ein achtsamer Umgang mit beißenden und gebissenen Kindern mit zu den herausforderndsten Aufgaben. Fachkräfte möchten das Verhalten umgehend stoppen, um die Kinder vor Verletzungen zu schützen. Und auch wenn wir aus der pädagogischen Praxis wissen, dass insbesondere bei Kindern bis zum Alter von 3 Jahren Beißverhalten regelmäßig vorkommen kann, geraten Fachkräfte leicht unter Stress. Es fällt im Alltag oft schwer, die Ursachen und Absichten des Kindes zu verstehen, um dem Kind in dieser besonderen Situation unterstützend zur Seite zu stehen und auch mit den betroffenen Familien haltgebend und sicher zu kommunizieren. In dieser Podcast-Folge möchten wir diesen Fragen, den Ursachen, den Hintergründen vom Beißverhalten auf den Grund gehen und Fachkräfte darin unterstützen, wie sie bestmöglich auf diese Situation, auf dieses Verhalten reagieren können. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Frau Professorin Dr. Dorothee Gutknecht für ein Gespräch eingeladen. Frau Gutknecht ist Autorin des im Herder Verlag erschienenen Standardwerks »Wenn kleine Kinder beißen«, ein Fachbuch für pädagogische Fachkräfte. Dorothee Gutknecht ist Diplompädagogin mit dem Schwerpunkt Heil- und Sonderpädagogik, Logopädin und Atem- und Sprech- und Stimmtherapeutin und seit über 10 Jahren ist sie Professorin an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Kleinkindpädagogik, die Sprache und die Inklusion. Herzlich willkommen, Frau Gutknecht.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, das große und spannende Thema Beißen von Kindern. Im Alltag, in der pädagogischen Praxis wird dieses ja häufig ganz anders bewertet als beispielsweise das Hauen, das Schubsen oder auch das an den Haaren ziehen. Was meinen Sie, warum ist das so?
Ich würde es so beantworten, dass das Beißverhalten von Kleinkindern, einmal von den Kindern selbst, aber auch von den Eltern und von den Fachkräften als eine verstörende Irritation oder sogar als eine Bedrohung wahrgenommen wird, weil es ja bei einem stärkeren Beißvorfall zu einer Verletzung der Haut kommt. Also die Hautgrenze wird verletzt und bei dem Anblick der Wunde dann eben auch und der Verletzung, die ja oft im Gesicht, an den Händen, im Schulter- oder Armbereich oder am Bein des Kindes zu sehen ist, erinnern sich halt alle auch an den Beißvorfall. Diese Erinnerung und das Reaktualisieren der Empfindungen, der Gefühle, das führt dazu, dass die Kinder selber, also die in der Gruppe sind, wir haben ja eine Gruppenpädagogik, und auch die anderen Kinder eben häufiger auch auf die Wunde zeigen und eben möglicherweise in 1 oder 2 Wortsätzen sogar noch das den Vorfall ansprechen. Und man spricht auch von einer Verletzung des Haut-Ichs, wenn eben die Haut mit verletzt worden ist. Und darum wird das als schwerwiegend bewertet. Manche Eltern beschreiben auch so Bilder von jemanden zerfleischen, also richtig grausame Bilder, die eben bei einem Schubsen, wo häufig auch gar keine Verletzung so lange zu sehen ist oder auch Haare ziehen oder andere Formen der Übergriffe, die vorkommen können, da ist das nicht so. Und darum ist es in der Regel eine sehr aufregende Situation und eine schlimme Situation, die eben durch diese Triggerwirkung eben auch der Wunde, der Verletzung lange bleibt. Das ist in meinen Augen einer der Hauptgründe.
Ja, ist eine ganz, ja, das Haut-Ich, ne? Und auch die Intimzone des Kindes, die Grenzzone des Kindes wird ja dabei ja massiv überschritten.
Genau, genau.
Ja, und bei einer Einschätzung des Beißverhaltens als einen schweren Übergriff liegt ja der Schluss nahe. Und gerade auch Eltern befürchten das ja oft, dass es sich um eine Verhaltensstörung handelt. Kann das sein?
Man würde jetzt bei den Kindern unter 3 Jahren, also bei noch jungen Kindern, nicht von einer Verhaltensstörung sprechen. Auch nicht, wie es oft dargestellt wird, also in der Theorie von externalisierendem Verhalten. Auch das ist nicht zwingend der Fall. Und das Verhalten muss auch in keiner Weise mit Aggressionen zu tun haben und auch nicht mit Konflikten. Und dennoch wird es ja in vielen Fachbüchern so kommuniziert. Ne? Hauen, schlagen, beißen wird so in einem Rutsch ausgesprochen. Und hier haben wir eben bei der in der Kleinkindpädagogik die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse. Und da würde man eine Art Vogelperspektive zunächst einmal einnehmen müssen und eben auch sozusagen die Zukunft jetzt für Fachkräfte, die auch mit 1- bis 6-jährigen Kindern arbeiten oder mit 2- bis 6-jährigen, dass man nochmal schaut, wer hat hier jetzt gebissen? Also ist es ein Kleinkind? Und ein Kleinkind entdeckt halt die Welt über den Mund. Und darum kann es reine mundmotorische Exploration sein, also ein entdeckender Weg, der nichts, gar nichts mit Aggressivität oder Konflikten zu tun hat. Es kann sich auch um ein Kind handeln, was schon älter ist, 4 zum Beispiel, was eine Entwicklungsverzögerung eben hat, eine Entwicklungsverzögerung, die bedeutet, dass dieses Kind immer noch auf dem Mundweg die Welt entdeckt. Vielleicht, weil es ein ehemaliges Frühchen ist und eben auf dem Entwicklungsstand eines 2-jährigen Kindes oder weil es eine in anderer Weise begründete Entwicklungsverzögerung hat. Ja, und dann gibt es eben ältere Kinder. Und beim älteren Kind, sagen wir mal 4 Jahre, da ist bei den meisten 4-Jährigen die Fähigkeit zum Perspektivwechsel eben da. Und da sind die Fachkräfte dann besorgt, wenn sie den Eindruck haben, das Kind beißt aggressiv zu. Und das würde man so definieren, man sieht, dass das Kind dem anderen absichtsvoll Schmerz zufügen will und aus absichtsvoller Emphase heraus losbeißt und wütend ist. Also dieses Absichtsvolle, das würde man eben dann als aggressiv motiviert einschätzen, was schwierig genug ist, sich da sicher zu sein, dass es absichtsvoll ist. Und dann gibt es natürlich noch das Beißverhalten im Kontext von Beeinträchtigungen, zum Beispiel bei Kindern im Autismus-Spektrum und das autoaggressive Beißen, was ja eben auch Kinder im Spektrum zeigen, aber auch mit anderen Formen der Beeinträchtigung. Und das ist ganz interessant, dass eben bei den Kindern zum Beispiel im Autismus-Spektrum, dass es da eine ganze Industrie gibt, die entsprechendes Kau- und Beißhilfsmittel herstellt, und zwar auch für Jugendliche oder junge Erwachsene und ältere Menschen. Das sind dann zum Beispiel Ketten, die auch richtig cool aussehen können, wo zum Beispiel eine Mini-Gitarre an so einem Band hängt, die man als Kaugegenstand verwenden kann. Ich habe sogar einen Totenkopf zum Draufkauen für vielleicht Menschen, die sich dann in den entsprechenden Gruppierungen verhalten, wo das eben ja cool ist, so ein Zeichen zu haben. Und jede Menge eben anderer kleine Rechtecke, Herzen, Ketten, die man eine gewisse Schwere hat, weil viele Menschen mit Beeinträchtigungen, die so heftige Sinneswahrnehmungen haben, die also visuelle Sinne sehr stark wahrnehmen, auditive sehr stark wahrnehmen, die sich überflutet fühlen, das Beißen und Kauen als Regulationshilfe nutzen. Und bevor sie dann eben auf den Fingern rumkauen oder auf Bleistiften und so weiter, ist es dann günstiger, sie haben dann diese Hilfsmittel, Kauhilfsmittel. Und diese vielen Hilfsmittel, das ist so auch eine neuere Entwicklung des letzten Jahrzehnts, dass es da deutlich mehr am Markt gibt für betroffene Menschen oder für Familien mit Kindern. Und das geht dann wirklich vom Kleinstkind bis zum Erwachsenen, wenn man jetzt eben bei den Menschen mit Beeinträchtigungen schaut. Also das wäre so der erste Schritt eben von weit her. Habe ich das Kleinkind, habe ich ein älteres Kind? Gibt es ein Risiko, dass sich das Verhalten verfestigt? Und das ist eher beim älteren Kind. Und beim älteren Kind würde man eher an eine Verhaltensstörung dann denken, die möglicherweise das Risiko hat, sich zu verfestigen, also das Verhalten, und wo man dann die Erziehungsberatung mit einschalten würde oder mit ins Boot holen würde. Und das würde man bei einem jungen Kind, was 2 ist, eben doch als noch übertrieben ansehen, weil man denkt, das Kind ist eben im Entwicklungsweg. Und dann haben sie ja noch Möglichkeiten, zum Beispiel über die positive Verhaltensanalyse nach Teunissen, der hat ja diese positive Verhaltensanalyse zumindest im deutschsprachigen Raum sehr bekannt gemacht, wo man die Situation eben genauer nochmal betrachtet. Also was ist vorher passiert, was danach direkt, also gibt es Dinge, die das verstärken, das Verhalten, wer hält sich da in der Nähe auf, sind das immer die gleichen Personen, die bei Beißvorfällen in der Nähe sind, wer ist also verstrickt, wo ereignet sich das, also manche Kinder beißen immer nur drinnen. Und draußen kommen keine Beißvorfälle vor. Auch wie die Situation gestaltet ist oder die Arbeitsmaterialien. Also mit was hat das Kind so vom Berühren her Kontakt? Da sind wir wieder bei der Sinneswahrnehmung, dass manche Berührungen unangenehm empfunden werden und dann in der Reaktion das Beißverhalten auftritt. Auch die Uhrzeit ist wichtig. Und natürlich, wie lange das Problemverhalten insgesamt anhält, das zu beobachten. Also das wären so die ersten Schritte, und eine Verhaltensstörung hat man da eben in meinen Augen noch nicht, sondern man geht erst einmal und beobachtet genauer und versucht genauer einzusteigen, um dann die Entscheidung, ist es eine Verhaltensstörung? Das hat sehr viel eben mit dieser Einschätzung zu aggressivem Verhalten zu tun. Also haben wir hier eben schon aggressives Verhalten. Und zwar nicht im Sinne von, ich gehe auf jemanden zu und brauche dafür ja auch eine gewisse Form von, ja, Biss, sag ich mal. Aber wenn eben das Beißverhalten ein aggressives ist, ist es eben deutlich schwieriger. Dann würde man eben auch stärker in Richtung Verhaltensauffälligkeit oder Störung schauen und da in die entsprechenden Fachleute zuziehen.
Also da unheimlich wichtig, zuallererst in die Analyse zu gehen, weil, also wie Sie das jetzt beschreiben, ist, sollte der erste Schritt immer erst sein, aus der Vogelsperspektive draufzuschauen und genau zu schauen, wann, wo, wie tritt das Verhalten auf, bevor wir handeln.
Ja, genau. Also das ist einfach, also oft möchte man ja sofort agieren.
Genau.
Das ist so der erste Impuls, weil das so schlimm ist mit dem Beißen, dass man auch in der kompletten Selbstantwort, wenn man jetzt die Eltern beantwortet, andere Fachkräfte, die Kinder, dass man sehr rasch eine Reaktion meint, zeigen zu müssen. Und sehr wichtig ist gerade eben beim Beißverhalten dieses innere Zurücktreten und eben nochmal in die Analyse gehen, um sein eigenes Antwortverhalten eben möglichst gut abzustimmen auf die Bedürfnisse des Kindes oder der Kinder.
Ja, wie Sie es beschreiben, für mich ist in der Praxis auch immer wieder zu beobachten, dass wir am liebsten gleich diese Knöpfe bei den Kindern drücken möchten und sagen, so stell das bitte einfach ab. Und dabei ist erstmal die Analyse dran, um zu schauen, wann tritt es auf, um dann in die Intervention zu kommen. Und wenn wir an die Intervention denken, welche sind denn nach der Analyse denkbar?
Ja, ich teile eben in der Regel das Beißverhalten in drei Bereiche, also entwicklungsbedingtes, umgebungsbedingtes, emotional bedingtes Beißverhalten, weil die Antwort, die pädagogische Antwort im Grunde genommen an den Ursachen hängt. Also je nach Ursache habe ich dann ein anderes Antwortverhalten zu zeigen. Ich will es mal an einem Beispiel machen. Sie haben jetzt eben den kleinen Emil und Sie müssen ja jetzt Hypothesen finden, warum beißt Emil andere Kinder? Und eine Möglichkeit eben ist, Emil ist eins, dass er beißt aus mundmotorischen Gründen, aus sensorischen Gründen, weil er zahnt oder Zahnschmerzen hat. Und das ist im Grunde genommen die angenehmste Variante bei den Beißverhaltensweisen, weil sie eben diese Form, das Kind beißt, weil es mundmotorische Erfahrungen sucht, die können sie ja am besten beantworten. Man bietet dem Kind Kau- und Beispielsachen an. Das wären eben auch so Toother zum Beispiel, die man kaufen kann, und Zahnungshilfen. Sehen so ähnlich wie Schnuller aus, lassen sich auch in einer Einrichtung ja sehr gut sterilisieren. Und ich hatte eben eine Kollegin, heute Leiterin aus Oldenburg, die eben gesagt hatte bei einer Weiterbildung, wir haben eine Knabberkiste. Und ich hatte sie gebeten, zu der Knabberkiste einen Artikel zu schreiben in der Zeitschrift Kleinstkinder, wo eben auch diese Knabberkiste ja vorgestellt worden ist. Und in der Corona-Zeit haben viele Einrichtungen individualisierte Knabberkisten gehabt. Damals die Einrichtung hatte eben mit einer Knabberkiste begonnen und ja, wie gesagt, in der Corona-Zeit hat man versucht, natürlich mehrfachen Kontakt mit den Gegenständen
steril zu arbeiten.
Ja, das einigermaßen, man kann es in der Krippe nicht wirklich und komplett verhindern, weil die Kinder ja mit dem Mund entdecken. Aber man würde es jetzt auch nicht unbedingt forcieren. Das heißt eben ein Kind, was jetzt stärkere mundmotorische Bedürfnisse hat, oder dass das jetzt einen Behinderungs- oder Einschränkungsgrad hat, das ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie dann dieser Weg aussieht. Also die Kinder, die könnte man eben sehr gut damit beantworten. Und ich hatte auch andere Einrichtungen, die gute Erfahrungen mit solchen Beißringen gemacht haben, die im Kühlschrank liegen. Das heißt, das Kind hatte dann gelernt, also wenn ich dieses komische Gefühl im Mund habe, dann darf ich da hingehen und mir den rausnehmen oder mir den geben lassen. Und das war auch so, dass manche Einrichtungen beschrieben haben, sie hätten es fast selber nicht glauben mögen, dass es davon weggegangen ist. Also rein weg über dieses Angebot an Mundmotorik und stimulierenden Spielmaterialien. Und es gibt eben eine ganze Reihe von anderen Gründen, die auch entwicklungsbedingt sind. Die sind deutlich schwieriger zu beantworten als das. Das wäre zum Beispiel die Kausalitätserfahrung. Kinder möchten gerne Wenn-Dann-Beziehungen herstellen. Auch da nochmal ein Beispiel. Sie haben ein Kind, was sich vielleicht ein bisschen langweilt und das beißt ein anderes Kind. Und dann baut sich ein ganzes Schauspiel auf. Also das Kind erlebt eben, wie das Kind, das es gebissen hat, ein rotes Gesicht bekommt, Tränen aus den Augen rinnen, der Mund weit aufgerissen, schreit, die Erzieherin kommt herbeigeeilt. Das Kind, was jetzt den Biss getätigt hat, wird möglicherweise eben hochgehoben und eben in eine sichere, vielleicht zonierten Bereich mit solchen, ja, wie so vom, ja, solchen Stäben. Im Picklerbereich macht man das viel, dass man Bereiche eben auch zoniert hat. Und dann wird das Kind getröstet. Und das Kind krabbelt eben dann an diese Gitterstäbe und schaut interessiert, wie eben die Pädagogin singt und summt und das andere Kind tröstet. Dieses Schauspiel ist eben mit sehr viel innerer Aufregung verbunden. Und das kann man alleine durch den Biss auslösen, also Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist eben sehr schwierig. Ich habe viele Weiterbildungen, wo ich immer frage, was könnte man als Alternativspiel anbieten, dass man ein Spiel hat, in dem man auch Kausalität erfahren kann, ohne jemanden zu verletzen. Und das ist gar nicht so einfach, ein Spiel zu finden, das in gleicher Weise aufregend und spannend ist. Also wenn man jetzt, sagen wir mal so diese Activity Center, die kleine Kinder haben, wo man auf den Knopf drückt und dann macht's pling, da wäre ja eben nicht die gleiche Spannung wie bei diesem Schauspiel, bei dem man da eben Zeuge ist. Und genauso eben, wenn andere Kinder das beobachten und sehen jetzt eben die kleine Nicoletta ist da gebissen worden und daraufhin hat sich das eben so gezeigt, dann kann das sein, dass eben, dass dieses Kind auch nochmal gebissen wird, auch von anderen Kindern, weil es nachgeahmt wird und sich dort eben die Wirkung gezeigt hat bei diesem Kind. Also diese Phänomene gibt es und das ist sehr, sehr schwierig, wenn mehrere Kinder an Beißverhalten zeigen in der Einrichtung. Zu dem Entwicklungsweg gehört natürlich auch der Raum, den eigenen Raum entdecken. Also hier sitze ich oder das ist mein Platz. Wenn Kinder eben ihren Raum verteidigen, dann wehren sie sich auch öfter mit Beißverhalten, um den Raum zu verteidigen. Und für alles brauchen sie ja dann unterschiedliche Ideen. Das eine braucht eben diesen Gelring, das andere eine Alternative zur Erfahrung von Kausalität und das nächste eben, dass ich das unterstütze, dass es seinen Raum eben auch haben darf, so dass auch Aufmerksamkeit wäre ja auch, also da muss ich das Team eben fragen, muss man sich bei uns die Aufmerksamkeit erbeißen oder bekomme ich die sozusagen auch, wenn ich eben nicht so ein auffälliges Verhalten zeige. Also das würde ja alles unterschiedliche Beantwortungen nach sich ziehen.
Und bei all den Beispielen geht es immer darum, einfach erstmal die Strategie dem Kind aufzuzeigen, was es dann stattdessen tun könnte, ne? Weil wenn Fachkräfte dann unter Umständen eben in dieses Spiel verwickelt werden, weil sie kriegen ja automatisch eine ganz aktive Rolle des Tröstens, des Begleitens, dem Kind aber dabei zu zeigen, was könnte es dann stattdessen tun, statt es einfach zu unterbinden und zu sagen, stoppt, hört auf, lasst das und das nicht in der Form zu beantworten, dass das Kind daraus auch etwas mitnehmen kann für das nächste Mal.
Ja, ich finde sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Also hat das Kind Strategien überhaupt zur Verfügung, um quasi eben durch den Tag in einer Einrichtung zu kommen?
Ja.
Und wo würde es denn überhaupt, wenn jetzt ein Team das überlegt, wo meinen wir, dass das Kind hilfreiche Strategien sieht? Sieht es hilfreiche Strategien bei den anderen Kindern oder eben nicht? Sieht es sie überhaupt bei uns? Also das finde ich außerordentlich wichtig, wenn man eben ein alternatives Verhalten aufbauen möchte. Braucht das Kind ja Modelle oder jemand, der eben was zeigt. Und man kann ja eben auch sagen, wenn du so wütend bist, du kannst auf den Boden stampfen. Also das muss eben auch zum Teil mitgeteilt werden, weil manche Kinder sind ja auch sehr lange in der Einrichtung. Da ist es dann, wenn ein Kind eben den ganzen Tag in der Einrichtung ist, sehr wohl auch in der Verantwortung, so Alternativstrategien zu zeigen oder wie die Erwachsenen eben auch damit umgehen, wenn sie sich über was ärgern, die ja jetzt auch eben nicht zubeißen sollen. Und von daher ist diese Möglichkeit, ein alternatives, positives Verhalten aufzubauen, ja damit gekoppelt, sich Gedanken darüber zu machen, ob man das über Bilderbücher thematisieren kann. Also wie sieht das alternative Verhalten aus? Und da ist ja dieses Wort Stopp sehr wohl günstig. Das wird nicht von jeder Richtung, sage ich mal, gleich eingeschätzt. Ich habe jetzt bei Pickler gehört, die sagen, wir arbeiten nicht mit dem Wort Stopp. Ich denke, es liegt sehr daran, wie man mit dem Wort Stopp arbeitet. Es gibt ja auch dieses Bilderbuch, Jakob sagt Stopp, wo man das auch besprechen kann, dass ich möchte etwas nicht und habe, wenn ich noch nicht so viel Sprache habe, dann immerhin das Stoppzeichen. Und ich kann meine Gruppe daran gewöhnen, das Stoppzeichen zu beachten von anderen Kindern und damit eben doch eine hilfreiche Strategie vermitteln. Und Stopp ist auch etwas, was man, wenn man sehr erregt ist, als kleiner Mensch, als junger Mensch eben noch verstehen kann. Also oft ist es ja so, dass die Kinder in der Erregungssituation nicht so viel an Erklärungen aufnehmen, also dass das Verstehen eingeschränkt ist. Bei Erwachsenen übrigens auch. Wenn Erwachsene in einen Streit kommen, können sie auch oft im Anschluss nicht Auskunft geben. Was hat der andere oder die andere gesagt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und so in der Art kommen ja auch da die Antworten, weil eben durch die Emotionalität ja die Person eben überschwemmt ist von Emotionen. Also das Level an Emotionen ist einfach so hoch, dass man schlechter aufnehmen kann, Erklärungen. Und darum ist das Wort Stopp zunächst durchaus angemessen für das Sprachverstehen her, also vom Sprachverstehen her. Und dann versucht man ja, die Kinder runter zu regulieren und ja durch Verlangsamung, du wolltest den Laster auch oder du wolltest die Puppe auch, ihr wolltet sie alle beide und dann geht der Kopf so hin und her alle beide und beide Kinder werden dann langsam angesehen. Was können wir da nur machen? Und dann merkt man oft schon, wenn man in so einer verlangsamten Art spricht, dass die Kinder anfangen, darüber nachzudenken, was man machen könnte und möglicherweise sogar eine Idee bekommen. Aber eben erst, wenn sie etwas weiter runtergekommen sind von der inneren emotionalen Spannung.
Wenn sich das Gehirn wieder beruhigen konnte, ne, und sie wieder Anbindung gefunden haben. Sie sagten gerade auch, genau, die Kinder sind ja häufig ein ganz schön langen Zeitraum in den pädagogischen Einrichtungen. Vielleicht können wir noch einmal einen ganz kurzen Exkurs wagen, um auf die umgebungsbedingten und emotionsbedingten Ursachen zu schauen, die Beißverhalten auslösen kann.
Ja, ich finde es sehr wichtig, die umgebungsbedingten Ursachen in den Blick zu nehmen und meine damit die Einrichtung selbst. Oft gibt es in Gesprächen oder wenn ich auch berate, immer die Idee, es läge an der Familie. Also da ist ein Geschwisterkind geboren oder da die Eltern leben in Scheidung oder trennen sich gerade. Also solche Begründungen, die natürlich implizieren, man kann nichts machen. Manchmal ist es so, dass in Einrichtungen auch berichtet worden ist, die Eltern wären sogar, also die hätten in ihrer Beziehung gearbeitet, sind in eine Beratung gegangen. Das Beißverhalten ist aber geblieben, weil es eben möglicherweise gar nichts damit zu tun hat, wie die Situation zu Hause ist, sondern möglicherweise der Stress in den Alltagssituationen in der Einrichtung als Überforderung erlebt wird und wo das Kind den Eindruck hat, ich bin ja letztendlich überfahren von den vielen Eindrücken und da bleibt mir eigentlich dann nur noch das um mich beißen als Ausweg. Und das ist ganz interessant, weil das eben auch viele Einrichtungen mir schon berichtet haben, dass wenn sie das in der Weiterbildung hören, dass sie jede Situation auf Stressoren prüfen. Also wie ist es morgens bei uns in der Garderobe beim Ankommen? Können wir diese Situation noch weiter entstressen? Wie sind die Mahlzeiten und die Wege zur Mahlzeit und die Wege davon weg? Wie ist die Schlafsituation? Also wie sind unsere Alltagssituationen und die Übergänge gestaltet? Und wo könnten wir noch mehr Stress rausnehmen? Wie können wir das anstellen? Und das wird oft, wenn dann ein Kind da ist, was Beißverhalten zeigt, nochmal ganz neu diskutiert. Also auch Einrichtungen, die sagen, wir dachten, wir hätten eigentlich alles schon sehr optimiert. Wir haben es dann aber eben nochmal ganz konkret zum Thema gemacht hier bei uns, aus allen Alltagssituationen, die sich oft wiederholen, mehr Stressoren rauszunehmen, um eben Beißverhalten zu verringern und eben zum Beispiel auch in der Garderobe, wir gehen gestaffelt in die Garderobe, um auch sogenannte Crowding-Effekte, wo die Kinder so zusammengepfercht sind und eben noch am Kämpfen sind mit ihrer Feinmotorik und den Kleidungsstücken, also wo es eben sehr schnell eben auch zu Überforderungssituationen kommen kann, dann noch mit Lärm, wo eben dann das, wo man sagt, ja, wir haben eben das entzerrt und es läuft ruhiger ab und wir haben eben auch weniger Beißverhalten, jetzt seitdem wir das so lösen. Dieses Regelwerk bedeutet aber immer, dass man eine bestimmte Anzahl an Fachkräften benötigt. Also zum Beispiel eine Fachkraft, die mit einer Teilgruppe eben noch drinnen ist, wenn man rauswechselt. Eine Fachkraft, die die Assistenz in der Garderobe gibt, den Kindern. Und eine Fachkraft, die draußen Kinder in Empfang nimmt. Und man kann natürlich sich mit anderen Gruppen auch absprechen. Und in den Büchern, die ich jetzt mit Maren Kramer zusammengeschrieben habe, gerade auch das Buch zum Schlafen, da haben wir ja sogenannte Ankerplätze vorgeschlagen. Also das sind Orte, wo man kurz verweilen und warten könnte. Also eine Activity-Wand, wo man so Dinge hin und her schieben könnte, um zu warten. Oder eben eine Ecke, wo man Pappbilderbücher lesen kann oder anschauen kann. Das wären so Dinge, wo man sagt, ich habe jetzt kein weiteres Personal, aber ich arbeite mit dem Ankerplatz, um eben eine kurze Zeitspanne zu überbrücken, um dann rauszugehen. Also man kann sich etwas helfen, aber optimal ist tatsächlich, wenn man sich so aufteilen kann, wie eben beschrieben von mir.
Ich mag die Idee mit den Ankerplätzen so immens doll, weil wir ja häufig in der Praxis auch noch auf Auszeiten und Gruppenausschlüsse zu sprechen kommen. Und das häufig ja dann passiert, wenn so Überforderungsmomente eintreten. Und wir können uns einfach mit diesen Ankerplätzen, denke ich, schon präventiv schützen und so einen positiven Ort gestalten, den wir quasi als positive Ruheinsel nutzen können. Deswegen, ich mag die Idee unheimlich und uns davor schützen, eben eine Situation so zuspitzen zu lassen, um dann möglicherweise in diesen Ohnmachtsmoment zu kommen, zu denken, was kann ich denn jetzt noch tun? Ich bin allein in der Garderobe, oh mein Gott. Ne? Sondern vorher zu schauen, wie können wir das gestalten, um Kinder wirklich auch mit manchmal eingeschränktem Personal, größeren Gruppen, stressigeren Übergangsmomenten Halt zu geben und ja, so einen positiven Ort zu schaffen. Ja, vielen Dank dafür, das mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, ich hatte das in einer Einrichtung auch mal gesehen, also unglaublich schön. Die Kinder saßen am Mittagstisch und ein Kind stand auf, ging dann schon zum Ankerplatz, weil ein weiteres Kind gewickelt wurde und es wusste, es kommt jetzt auch noch mit Wickeln dran. Aber es hat sich wunderbar an diesem Ankerplatz letztendlich Dingen zuwenden können und hat dann von dort aus auch eben noch von weitem eben auf die mahlzeitenden Kinder geblickt und hatte eben auch so einen Blick so schräg rein zur Wickelsituation und war eben sehr zufrieden, fühlte sich so eben als Teil der Gruppe, aber eben doch sehr sicher bei dem Ankerplatz. Und das waren eben auch Kinder unter 3, die sehr gut mit diesem Verfahren, wenn man so will, zurechtgekommen sind. Also die da gut eingenordet waren von den Pädagogen, Pädagoginnen in dieser Gruppe.
Ja, ich kann es mir auch im Alltag sehr sinnbringend vorstellen, um eben auch Langeweile oder eben diesen dichten Stress, wie Frau Haug das so gern beschreibt, zu umgehen, zu vermeiden.
Mhm. Genau, ja. Ach so, genau, die Emotionen hatten Sie ja vorhin noch angesprochen. Vielleicht, da sollten wir vielleicht nicht unbedingt jetzt so drüber weg. Die Emotionen kann ja ein junges Kind zunächst nur in einer Verbindung mit den Bezugspersonen regulieren. Das ist eine Theorie, die eben die Koregulation in den Mittelpunkt stellt. Und die wird auch sehr häufig missverstanden in der Praxis, als würde eben man dem Kind was aufdrücken. Es ist aber so, dass Kinder eben ja diesen rückversichernden Blick von sich aus zum Erwachsenen werfen. Und wenn der Erwachsene oder die Erwachsene zum Beispiel Aufregung und Panik zeigt, also ein erschrockenes sowas, dann weinen die Kinder manchmal. Und wenn die Erwachsene eben lacht und macht nichts, spielt weiter, ist alles in Ordnung, dann spielen die Kinder auch weiter. Also sie brauchen die Rückversicherung eben noch und können mit der positiven Rückversicherung auch ihre Emotionen regulieren. Es ist nichts Schlimmes passiert, es ist alles in Ordnung. Das ist so die Botschaft. Und später, wenn die Kinder älter sind, können sie sich das stärker auch selber sagen, indem sie selber die Umgebung nochmal betrachten und auch alles in Ordnung. Aber wenn sie noch jung sind, dann brauchen sie eben diese Rückmeldeschleifen. Und auch die Fähigkeit, Impulse zu kontrollieren, die ist eben gebunden auch an die kognitive Entwicklung. Da ist es eben so, dass mithilfe der kognitiven Entwicklung Impulse besser kontrolliert werden können. Also die Kinder können Bedürfnisse besser aufschieben, weil sie sich auch, ja, zeitliche Vorstellungen sind eben da, was gleich, ne? Wir machen das gleich oder warte noch ein wenig. Das kann besser verstanden werden und das ist eben ein Entwicklungsweg. Und wenn dieser Entwicklungsweg eben noch nicht beschritten wurde oder noch nicht zu Ende ist, das Kind ist auf dem Weg, dann haben wir mehr Auffälligkeiten mit Verlust der Impulskontrolle, schnellerer Verlust der Impulskontrolle. Und eben den Perspektivwechsel, wie gesagt, ist der eben bei vielen Kindern ungefähr mit 4 da. Da ist man ja auch häufig bei den Fachkräften, also dass sie mitteilen, sie sind sich unsicher, ob das Kind erkennt, ich füge dem anderen Schmerzen zu oder ob es das nicht erkennt. Also gerade eben auch aufgeweckte Kinder, wo die Erzieherinnen eben sagen, ja, das Kind ist eigentlich ja klug und müsste es eigentlich verstehen können. Wir haben es eben auch so viel angesprochen. Und das macht einen dann sehr unsicher in der Einschätzung. Na, also ist der jetzt schon da, ist er nicht da? Wir müssen eben viel dafür tun, um eben einen Perspektivwechsel aufzubauen. Also durch verbales Rückmelden, was passiert ist, Beschreibungen der Situationen, dass sich das eben aufbauen kann. Dass man sieht, ich soll eben ein anderes Verhalten zeigen und ich kann das oder das Verhalten zeigen. Darum ist eben diese Wichtigkeit eben da.
Die anderen Strategien zu finden, aber auch einzuschätzen, genau, ne, wo steht das Kind mit seinem Alter, mit seinem Können, mit seinen Kompetenzen, weil das natürlich auch total gebunden ist an die Erwartungshaltung der Fachkraft, zu sagen, so, jetzt habe ich das doch schon x-tausend Mal so begleitet, es verändert sich nichts, was kann ich denn jetzt noch tun? Und vielleicht ist das auch ein Punkt, über den wir jetzt noch zum Ausklang des Gespräches sprechen können, um nochmal zu schauen, ja, was sind denn nun Strategien nach der Analyse, nach der Ursachenforschung, auf die sich die Fachkräfte bestenfalls begeben haben? Was können Sie denn noch tun, um akut oder auch langfristige Strategien zu entwickeln, um das Verhalten zu beantworten?
Also wichtig ist natürlich das Einholen von Infos, auch von den Eltern, ob das Beißverhalten auch in anderen Kontexten auftritt. Aber wenn man jetzt die Fachkräfte berät, eben zur Akutsituation, was machen wir da? oder wir sind auch schlecht besetzt. Es kann eben bestimmte Verhaltensweisen können wir hier nicht umsetzen, weil wir eben so eng in der Besetzung sind. Nichtsdestotrotz würde man ja überlegen, oder wenn man jetzt dazu kommt, ist ein Weißverhalten da, das Verhalten muss gestoppt werden. Und dafür werden dann in der Regel eben kurze Phrasen eingesetzt, eben die Stoppsätze zum Beispiel, aber auch nein, stopp, warte kurz, wir sprechen gleich. Das Wort beißen sollte eben auch als Schlüsselwort vermieden werden. Diese Empfehlung geht darauf zurück, dass die Kinder vom Sprachverstehen her Verneinungen später lernen. Also wenn ich eben sage, du sollst nicht beißen, nicht schlagen, dann wird in der Regel das nicht gar nicht verstanden, sondern die Kinder hören das Codewort schlagen, das Codewort beißen, möglicherweise noch erregt und sehr laut ausgesprochen, dass es dann eben wie beißen, beißen, beißen klingt. Also ja, als Verstärker, aber so. Eben auch, dass man gar nichts anderes wahrnimmt. Man nimmt dann nur das Wort beißen wahr, wie eine Aufforderung. Also man hat da nicht erfasst als Kind, dass man das nicht machen soll. Und darum wird es eben auch oft empfohlen, das ganz zu vermeiden. Also nimm deine Zähne weg, wäre zum Beispiel von Mirko, lass los. Also solche, wo man versucht, es zu umschiffen, dass man das Wort eben als positives Wort sieht. Man versucht auch als eine Reaktion natürlich das Kind, das gebissen worden ist, zu trösten und diesem Kind auch besondere Aufmerksamkeit zu schenken, indem man zum Beispiel als Trost ein Bubu-Bunny gibt. Das sind so, ja, entweder zum Beispiel diese, ja, Kühlpads, die man ja eben auf eine Wunde tun kann, die jetzt eben auch nicht blutet, sondern man tut einen Kühlpad. Und diese Kühlpads kann man eben auch in kleine Stofftäschchen, die irgendwie schön gestaltet sind, tun, wo so ein kleiner Löwe oder ein anderes Tier, vielleicht nicht gerade eins, was an Beißen erinnert, drauf ist. Also ich hatte eine Studentin, die hatte in meinem Buch, wenn kleine Kinder beißen, mir diese Bubu-Bunnies genäht, weil die sehr gut nähen konnte. Und sie hatte eben so ein kleines Monster gestaltet mit so einem Auge. Also die sehen eben sehr hübsch aus und die kann man selber machen und inzwischen kann man die auch kaufen. Und dann bekommt das Kind eben diesen Kühlpad oder so einen kleinen Hasen, den man auch nass machen kann und den man selber aus dem Stofftuch faltet und an dem das Kind saugen könnte oder so etwas. Und wenn beide Kinder eben sehr aufgeregt und beide Kinder weinen und auch das Kind, das gebissen hat, ist ganz entsetzt über das, was ausgelöst wurde, dann können auch beide Kinder eben so einen Bubu-Bunny bekommen. Und das ist so eine pädagogische Abwägung. Also soll man eben tatsächlich die Aufmerksamkeit sehr sichtbar machen. Das steht eigentlich dahinter. Und auch das müsste ja entschieden werden. Ja, es erscheint mir richtig, die Aufmerksamkeit sehr sichtbar zu machen, die das Kind bekommt, das gebissen worden ist. Und eben auch sehr sichtbar zu machen, dass ich mit dem Beißverhalten nicht einverstanden bin, ohne ein gewaltvolles Verhalten oder dass dieses noch sehr junge Kind eben das auch Begleitung braucht, um sich herunterzuregulieren, das Begleitung braucht, um ein alternatives Verhalten aufzubauen, also da eben eine gute Gemengelage herzustellen. Das ist wirklich eine Kunst. Und es wird auch mal mehr oder mal weniger gut geleistet oder umgesetzt. Aber das wäre eben das Ziel, dass man da eine gute Abwägung hat. Die Gefühle müssen benannt werden der Kinder. Und anders als Erwachsene bauen ja Kinder den Emotionswortschatz erst auf. Also wenn ich jetzt eben sage, oh, du bist traurig oder oh, du bist wütend, dann lernt das Kind über viele solcher Rückmeldungen, wie sich eben wütend anfühlt, dass das korrekte Wort dafür ist für diese körperliche Situation. Man muss dann eben in der Beißsituation jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, den Konflikt eben beschreiben, worum ist es gegangen, die Gruppenregel, niemand soll verletzt werden und auch Lösungen aufzeigen. Also was kann man tun? Du kannst aufstampfen oder du kannst woanders hingehen, du kannst dich an mich wenden, also dass man sagt, was das Kind tatsächlich tun kann. Und dann wäre es am wichtigsten, dass man auch einen Schlussstrich zieht und dass es wieder zum Spiel kommt, der beiden Kinder, nicht unbedingt miteinander, aber zum Spiel sollte es kommen. Und es müssen natürlich die Infos an die Eltern gehen, dass die über das Beißverhalten eine Nachricht bekommen, auf jeden Fall.
Und ich kann mir vorstellen, bei dem Wort Eltern und beißen, da ziehen sich vielleicht bei dem einen oder der anderen so ein bisschen der Bauch zusammen, weil das ist so ein ganz sensibler Bereich, ist ein sensibles Thema. Fachkräfte geraten nicht selten unter Druck, eben in diesen Situationen schnell zu handeln, ihre Aufsichtspflicht, sage ich jetzt mal, zu wahren, die Kinder unbeschadet am Tagesende den Familien wieder zu übergeben, unbeschadet, am besten ohne eine Bissverletzung. Und wir wissen aber, wie wir es jetzt ja auch in den letzten Minuten beschrieben haben, es ist etwas, was auftritt gerade im Alter von 0 bis ungefähr 3-4-jährigen Kindern. So, und jetzt stellen wir uns aber vor, wir gehen in die Garderobe und haben die Situation, wir möchten, müssen, sollen, wie auch immer, diese Situation beschreiben, haben vielleicht selbst aber so ein Gefühl in uns und merken, ui, das ist jetzt gar nicht so leicht. Was ich in meinen Fortbildungen gern nutze, ist ein Zitat von Ihnen, auch aus dem Buch, wenn kleine Kinder beißen, indem sie schreiben, je weniger eine Kita an Informationen herausgibt und je inaktiver die pädagogischen Fachkräfte dadurch erscheinen, umso inkompetenter wirken sie dann oft auf die Eltern. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ja, verstärkt das einfach auch total die Unsicherheit seitens der Eltern. Was können wir tun? Wie können wir bestmöglich mit Eltern kommunizieren, damit, ja, ich sag mal so, ein haltgebender Rahmen geschaffen werden kann?
Ja, der haltgebende Rahmen wäre für mich immer eben eine verlangsamte, ruhige Interaktion mit den Eltern, also möglichst eben in einem Elterngespräch, also niemals in Tür- und Angelgesprächen. Und ich glaube, dass sich das niemals in Tür- und Angelgesprächen auch schon sehr weit verbreitet hat, dass das diese Regel gelten muss. So dass man eben sagt, ich würde eben gerne mit Ihnen auch die Beobachtungen aus den letzten Wochen besprechen. Und das ist ein wichtiges Thema. Wann haben Sie denn Zeit? Und dann ist das eben eine sehr klare Zuwendung. Und man ist nicht in der Situation als Fachkraft oder die Fachkraft selber in dem Druck, irgendwelche Erläuterungen rasch auszusprechen, über die man sich dann hinterher vielleicht wo man denkt, das habe ich doch falsch gesagt oder das kann falsch ankommen, weil eben ein Gespräch, was vielleicht 2-3 Tage später oder in der nächsten Woche läuft, vorbereitet werden kann. Die Fachkraft kann mit der Leitung Rücksprache nehmen oder sagen, wie ich möchte das Gespräch eben vorbereiten. Sie kann auch eine andere Kollegin ansprechen, vor allem in der Supervisionsgruppe. Das wäre der beste Rahmen, eben durchsprechen, wie könnte ich eben das Gespräch sehr gut führen und eben auch die positiven Aspekte jetzt bei einem Kind, das Beißverhalten zeigt, deutlich machen. Und wie Sie jetzt vorhin schon gesagt hatten, in den Situationen, wenn das häufiger vorkommt, dann kann sich in den Fachkräften so ein Widerwille aufbauen gegenüber dem Kind, das beißt. Und darum ist es eben günstig, mit Methoden zu arbeiten, wo man ganz gezielte Begegnungen mit dem Kind herstellt. Bei Pianta heißt das Banking Time. Ich versuche also, ich weiß, das Kind spielt gern am Sandtisch und ich mache eine Sandtischzeit morgens, aber natürlich nicht als Belohnung direkt nach Beißvorfällen. Aber ich sammle dann eben 2 oder 3 Kinder und wir sind am Sandtisch und haben eine gute Zeit. Also so, dass ich immer wieder positive Momente auch mit dem Kind, das Beißverhalten zeigt, habe und mir sicher sein kann, an fehlende Aufmerksamkeit liegt es nicht. Das Kind muss sich nicht die Zuwendung oder Aufmerksamkeit erbeißen. Und man kann mit den Eltern ja eben dann auch positive Momente, die man vielleicht per Foto festgehalten hat, letztendlich mit den Eltern besprechen, so dass auch die Eltern merken, mein Kind ist hier in guten Händen und ist gut aufgehoben. Und die anderen Eltern, deren Kind gebissen wurde, und weitere Eltern, die Sorge haben, vielleicht ist mein Kind auch das nächste Kind, was gebissen wird. Diese Gruppe, die sind eben, wenn sich die Einrichtung nicht rührt, eben auch, ja, sind in der WhatsApp-Gruppe, informieren sich und schreiben möglicherweise einen gesammelten Brief, dass sie alle gemeinsam kündigen. Das sind alles Vorfälle, die ich eben auch aus meiner Beratungspraxis kenne. Und auch da ist es eben sehr wichtig zu vermitteln, dass man die Sorge versteht, dass man sein Kind da vielleicht am falschen Ort hat. Also diese Sorgen. Manchmal fragen Eltern auch, ob das Kind bleibende Traumatisierungen davon tragen könnte. Das ist, so kann man das nicht sagen, dass alleine eben von einem Beißvorfall oder auch wenn es ein paar gegeben hat, zwingend eine Traumatisierung da ist. Es ist aber so, dass die Eltern durchaus darin gestärkt werden müssen, eben die Situation ihres Kindes zu reflektieren. Also in welcher Situation befindet sich mein Kind hier? Nehmen wir Veränderungen wahr? Manche Eltern beschreiben auch Schlafstörungen zum Beispiel von ihrem Kind. Und kann man jetzt wirklich sagen, dass es mit dem Beißverhalten zu tun hat oder sind es andere Dinge? Geht das Kind überhaupt gerne in die Einrichtung? Wenn man sich jetzt vorstellen würde als Gedankenspiel, das Kind verlässt die Einrichtung, würde es dem Kind wirklich besser gehen, weil es grundsätzlich nicht gerne in der Einrichtung ist. Also es muss einfach irgendwie alles auf den Tisch und offen besprochen werden. Und das Kind, das eben gebissen worden ist, braucht auch Strategien, um eben ja zum Beispiel auch zu lernen, ja diese, ja eben auf die anderen Kinder zu reagieren, also nicht hilflos zu bleiben. Und darauf reagieren Eltern auch häufig sehr aufgebracht. Also so im, nach dem Motto, muss mein Kind, um hier zurechtzukommen, erst einen Selbstverteidigungskurs machen mit seinen 2 Jahren. Also das wird nicht so positiv aufgenommen. Aber es gehört ja zur Resilienz eben auch zum Beispiel, nein, damit spiele ich jetzt sozusagen zu sagen oder andere Formeln vielleicht auch zu verwenden oder auch die Stoppzeichen zu verwenden, so dass sich das Kind nicht hilflos, sondern eben durchaus auch in der Lage fühlt, mit Konflikten umzugehen in der Einrichtung, dass es sich, also dass es Hilflosigkeit nicht das Hauptgefühl ist oder dass es sich selber nicht eben als schwach erlebt, sondern als starkes Kind, sage ich mal so. Und auch das sind sehr, sehr schwierige Gemengelage in der Bewertung. Ne? Also wie können wir eben beiden Kindern helfen, gut eben in der sozialen Gemeinschaft zurechtzukommen.
Und ich denke auch, dass es so gewinnbringend ist, für Einrichtung all das, was sie sich erarbeiten, in diesen konkreten Situationen auch zu verschriftlichen und beispielsweise in Elternbriefen oder der Konzeption zu verankern, festzuhalten, wie gehen wir mit Konflikten um? Was passiert, wenn wir einen Beißvorfall haben? Vielleicht auch noch ein paar Hintergrundinformationen. Ich kann mir vorstellen oder weiß auch aus der Erfahrung, dass Eltern dadurch so gestärkt sind, dass sie wissen, die Fachkräfte, die mein Kind begleiten, die kennen sich aus und die haben ja nicht nur eine Idee von dem, was sie tun, sondern sie wissen, was sie tun und sie nehmen uns mit und lassen uns daran teilhaben.
Ja, das ist so, denn wenn man jetzt einen Elternbrief verfasst und sagt, ja, wir haben Beißvorfälle gehabt, aber wir haben jetzt mehr Ruhezonen eingerichtet. Oder wir haben die Gruppe eben etwas umgestaltet oder wir machen die Garderobensituationen anders. Das wirkt eben außerordentlich kompetent, sodass die Fachkräfte sehen, das Beißverhalten kommt häufiger vor, aber unsere Fachkräfte haben Strategien und darum kann man das dann auch besser aushalten, dass es Phasen gibt, wo eben Kinder beißen, als wenn man den Eindruck gewinnt, alle ducken sich weg und niemand will mit mir so richtig sprechen. Genau. Das vermittelt eben eine sehr große Unsicherheit und natürlich auch nicht gerade das Gefühl, in guten Händen zu sein, ne? Also mit dem Kind. Und während das andere eben doch diesen Eindruck eben auf jeden Fall erst einmal erzeugt, dass sich die Fachkräfte ernsthaft damit auseinandergesetzt haben und ein Teamprozess dahinter steht und man wirklich Hilfen versucht zu finden für alle Kinder, die eben entweder als Kinder, die Beißverhalten zeigen und eben auch für Kinder, die gebissen werden, eine gute Form des Umgangs aufzubauen.
Einen guten Rahmen zu schaffen, ja, wunderbar. Frau Gutknecht, das waren jetzt so viele spannende und wertvolle Inhalte. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, Sie haben versucht, oder wir haben versucht, so viel wie möglich an Informationen auch in die Kürze der Zeit zu transferieren, zu stecken. Wenn Sie den Hörern und Hörerinnen abschließend noch eine Botschaft mitgeben könnten, welche wäre das?
Fachkräften, die aktiv eben tätig sind mit Kindern, ich finde immer am wichtigsten, sich wirklich reinzuhängen. Also sich wirklich einzuarbeiten in diese Fälle und Situationen, das halte ich für sehr wichtig, weil man darüber seine Antwortmöglichkeiten erweitert. Also wie schaffe ich ein erweitertes Antwortverhalten für unterschiedliche Situationen? Und dazu muss man sich tatsächlich vertiefen und auseinandersetzen, miteinander ins Gespräch gehen. Dinge, die ja häufig auch eben im Zeitmangel untergehen. Aber das finde ich eben sehr wichtig. Also sich wirklich da hineinzubegeben in die Situation und in die Materie hineinzuarbeiten, sich weiterzubilden, Fortbildungen zu machen. Viele Fortbildungen, die man derzeit machen kann, die helfen ja auch, eine gute Begleitung aufzubauen. Es gibt so viele Kolleginnen, die bedürfnisorientierte Pädagogik zum Beispiel, oder auch die Studien zum verletzenden Verhalten. All diese Bestände, die können eben dazu führen, dass ich ein breiteres Antwortverhalten über die komplette Berufszeit aufbaue und dadurch eben zunehmend besser verstehe und zunehmend besser antworten kann.
Frau Gutknecht, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre wertvolle Arbeit, für das reichhaltige und wahnsinnig informative Gespräch. Und bedanke mich fürs Zuhören bei allen Hörern und Hörerinnen und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.